Wenn mein vierjähriger Enkel zu mir sagt, du Opa, im Garten, da liegt eine Schlange, dann ist das harmlos, denn er meint nur einen Regenwurm. Wenn ein Missionar aus Indien von Schlangen erzählt, dann hören wir atemlos zu, denn dort waren die Schlangen tatsächlich zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. In der Bibel gibt es auch verschiedene Schlangengeschichten. Die seltsamste steht im 4. Buch Mose 21, die Verse 4 bis 9. Und dort lesen wir, das Volk Israel war aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen und zog durch die Wüste. Am Tag war es heiß und in der Nacht war es kalt und jeden Tag dasselbe langweilige Essen. Montags Manna mit Wachteln, dienstags Wachteln mit Manna, Mittwoch Manna mit Wachteln und so weiter. Das ist genauso, als ob wir jeden Tag Hähnchen mit Brötchen essen müssten. Das geht 3 Tage lang gut, aber dann kann man die Viecher einfach nicht mehr sehen. Hitze, Kälte, Hunger, Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren, das alles haben die Israeliten ja noch ausgehalten. Aber als sie auch noch an ein Umleitungsschild kamen, da war es aus. Sie wissen ja, der Mensch ist unwahrscheinlich belastbar, aber irgendwo hat er seine Grenze. Und wenn er an diesen Punkt kommt, dann bricht er zusammen. Dieser Punkt war für das Volk Israel das Umleitungsschild. Als sie da ankamen, brach die Revolution auf. Warum? Die Israeliten wollten nach Kanaan. Um das Land zu erreichen, mussten sie durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Und die weigerten sich, die Durchreiseerlaubnis zu erteilen. Die stellten einfach kein Transitvisum aus, sondern ein Umleitungsschild. Großer Pfeil nach rechts in die Wüste. Umleitung 150 Kilometer. Da kommt natürlich Freude auf. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete gegen Gott und Mose. Solange alles gut geht, fällt der Glaube an Gott ja leicht. Sobald es Schwierigkeiten gibt, wird das Vertrauen zu ihm schwer. Wenn's im Leben bei uns nicht so läuft, wie wir wollen, wenn wir an so ein Umleitungsschild kommen, dann fangen wir schon an zu maulen. Und das Erste, was wir dann brauchen, ist ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist ja klar, Schuld sind immer die anderen. Dass wir selbst vielleicht auf den falschen Weg geraten sein könnten, ist von vornherein ausgeschlossen. Schuld sind die anderen. Und der da oben, Gott, der hätte ja schließlich dafür sorgen müssen, dass unser Leben ohne Probleme verläuft. Er hätte auf uns aufpassen müssen, dass uns nichts passiert. Wenn ich mit Menschen, die nicht an Gott glauben, über ihn rede, dann stellen sie mir regelmäßig 2 Fragen. Erstens, warum lässt Gott den Krieg zu? Und zweitens, warum lässt Gott den Krebs zu? Das ist zwar jetzt nicht unser Thema, aber ich will wenigstens einen Gedanken dazu sagen. Gott hat den Menschen bestimmte Ordnungen gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und er hat gesagt, wenn ihr euch daran haltet, dann klappt es. Und wenn nicht, dann kracht es. Nun stellen Sie sich vor, es fährt einer bei Rot über die Kreuzung. Folge, es kracht. Der Fahrer steigt aus, wirft einen Blick auf seine verbeulte Karosse und ranzt den Verkehrspolizisten an, der gerade dazu kommt. Wie konnten Sie das zulassen? Komisch, nicht? Die Polizei ist zwar auch für die Zulassung von Autos, aber nicht für die Zulassung von Autounfällen zuständig. Deshalb ist die Frage des Unfallverursachers, wie konnten Sie das zulassen, eine glatte Unverschämtheit. Unfair, unlogisch, unverschämt ist auch unsere Frage, warum hat Gott das zugelassen, den Krebs zum Beispiel. Krebs ist doch keine Erfindung Gottes. Er hat viele Ursachen, zum Beispiel auch die Atombombenversuche. Und dafür sind wir verantwortlich, stimmt's? Genauso unfair ist auch die Frage der Israeliten, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben müssen in der Wüste? Denn es ist doch kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Anstatt froh zu sein, dass sie überhaupt was zu essen haben, maulen sie. Gott hat sie aus der Sklaverei befreit, das hatten sie vergessen. Gott hat sie durchs Rote Meer geführt, das hatten sie vergessen. Gott hat ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu bringen, vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern jahrelang durch die Wüste irren mussten, das war doch ihre Schuld. Das hatten sie erst recht vergessen. Alles vergessen, aber am Essen mäkeln. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Und dann heißt es, da sandte Gott, der Herr, feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Passt das dann etwa zu unserer Vorstellung von Gott, der schließlich dazu da ist, die Fliegen zu verscheuchen, aber doch nicht, um die Leute mit feurigen Schlangen zu ärgern? Seien wir doch ehrlich. Verantwortlich für unendlich viel Elend in dieser Welt sind wir selber. Darum haben wir kein Recht, Gott scheinheilige Fragen zu stellen. Warum hast du das zugelassen? Dahinter steckt die Meinung, Gott hat nicht richtig aufgepasst. Und nun macht er Fehler. Das ist nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, sondern auch an seiner Güte und seiner Führung, seiner Verheißung. Die Israeliten hatten kein Vertrauen mehr zu Gott. Das war ihre Schuld. Und das nennt die Bibel Sünde, Unglaube, Ungehorsam, mangelndes Vertrauen. Sünde aber ist ein tödliches Gift, so wie Kohlenmonoxid, zum Beispiel ein Gas, garantiert unsichtbar, garantiert geruchlos, garantiert tödlich, wenn Sie es einatmen und in Ihre Lungen lassen. So ist das mit dem Zeug, das die Bibel Sünde nennt. Wenn wir sie in unser Leben eindringen lassen, dann merken wir zuerst gar nicht, wie gefährlich sie ist. Aber dann vergiftet sie unser Leben. Erst gehen wir daran kaputt und dann bringt sie uns in die Hölle. Sagen Sie jetzt nicht, das darf man alles nicht so wörtlich nehmen, so mit Sünde und Hölle und so. Der liebe Gott wird das schon alles nicht so verbissen sehen. Den Israeliten, die von den Schlangen gebissen wurden, war dieses lahme Geschwätz vom lieben Gott, dessen Worte man nicht ernst zu nehmen braucht, gründlich vergangen. Sie vergingen vor Todesangst, denn über allem Lager waren Schlangen, Tote und Sterbende. In ihrer Angst rannten sie zu Mose und schrien, Vers 7, wir haben gesündigt, als wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Das hier ist nicht mehr der liebe Gott, sondern der Gott der Bibel. Und die sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, sein Zorn, sein gerechtes Gerichtshandeln, haben die Menschen noch nie sehen wollen. In dieser Schlangengeschichte bricht eine Bußbewegung aus. Menschen kehren um zu Gott. Das ist es, was Gott erreichen will, durch seine Güte und durch seine Gerichte. Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde ihnen den Tod brachte, als sie sich bekehrten und um Vergebung baten, da sagte Gott zu Mose, mach dir eine metallene Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Klingt das nicht verrückt? Dass Gott feurige Schlangen schickt, um die Menschen zur Vernunft zu bringen, das ist schon ungewöhnlich. Aber dass er eine Schlange auf eine Stange aufrichtet, um die Menschen heil zu machen, das klingt einfach unsinnig. Darum sahen viele überhaupt nicht erst hin. Was für einen Sinn sollte das denn auch haben? Mose, wie soll das funktionieren? Einfach hingucken und die Wunden sind weg? Das glaubst du doch selber nicht. Uns kann kein Arzt mehr helfen. Da hilft uns auch deine Schlange nicht. Das ist doch lächerlich. Und lieber gingen sie zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick auf die erhöhte Schlange zu werfen. Andere riefen, ja, wenn die doch wenigstens aus Gold wäre, aber einfaches Metall, was soll das denn nützen? An sowas zu glauben, ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Wieder andere sagten, vielleicht hilft's ja doch. Aber das muss ja nicht gleich sein. Übermorgen ist ja auch noch ein Tag. Heute fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Wenn es mir morgen schlechter gehen sollte, kann ich ja noch mal bei der Schlange vorbeischauen. Doch während sie so redeten, tat das Gift seine Wirkung und sie starben. Es war zu spät, nach der Schlange zu blicken. Sie gingen zugrunde, weil sie den entscheidenden Augenblick verpasst hatten. Andere lagen da und beschäftigten sich nur mit ihren Problemen und Ängsten. Sie sahen den Schlangenbiss an ihrem Fuß, die Wunde, die immer schlimmer wurde. Sie sahen nur auf sich, aber niemals auf die erlösende Schlange. Und auch sie gingen zugrunde. Und dann waren welche im Lager, die machten, was Gott sagte. Die nahmen ihn beim Wort, einfach so. Sie sahen die Schlange an und wurden gerettet. Vers 9, wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, der blieb am Leben. Und auch heute gibt es Leute, die sagen, so ein Blödsinn. Das sind doch alles Märchen. Ein vernünftiger Mensch kann die doch nicht ernst nehmen. Wirklich nicht? Jesus, der Sohn Gottes, hat diese Geschichte sehr ernst genommen, blutig ernst. Er hat sie nämlich auf sich bezogen und er hat gesagt, Johannes 3, Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wenn Jesus erhöht werden sagt, da meint er, dass er noch ans Kreuz gehängt werden muss. Sehen Sie ihn an, wie er da hängt, an dem Balken zwischen Himmel und Erde, von Gott verlassen und von den Menschen verlassen. Und während er verblutet, betet er für seine Mörder: Vater, vergib ihnen. Wir alle sind ohne Jesus verloren. Wir alle sind von der gleichen Schlange gebissen, von der gleichen Sünde infiziert, vom gleichen Gift verseucht, vom gleichen Tod bedroht. Und allen gibt Jesus die gleiche Chance, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Leben mit Jesus heißt nicht, dass er uns unsere Probleme abnimmt. So hatten sich das auch die Israeliten gedacht, als sie von der Schlange gebissen wurden. Da kamen sie zu Mose und sagten als erstes: Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. So hätten wir es auch gern. Denn Gott gibt uns keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Er gibt uns Jesus, durch ihn die Kraft, die Probleme anzupacken. Und er vergibt uns auch, was wir falsch gemacht haben. Aber dann kommt immer das übliche Gegenargument. Wie soll ich an einen glauben, der an einem Kreuz gestorben ist? Wieso kann der mir meine Sünden vergeben? Der Glaube an den Gekreuzigten, das ist doch purer Unsinn. Kennen Sie die Geschichte von Napoleon? Ihm wurde einmal gesagt, man könne mit Dampfmaschinen mächtige Kriegsschiffe betreiben. Und da Napoleon ständig Krieg führte und die ganze Welt erobern wollte, erklärte man ihm, die Dampfmaschine könne ihm sein Ziel näher bringen. Da guckte Napoleon zum Fenster raus und sah, wie draußen einer eine Zigarre rauchte. Und dann fragte er spöttisch: Das bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff treiben? Damit war für ihn der Vorschlag erledigt. Er hatte noch nicht einmal gemerkt, dass er unfähig war, Qualm von Dampf zu unterscheiden. Aber weil er stolz und mächtig war, verhinderte sein Stolz und seine Macht, verbunden mit seiner Dummheit, dass er die Kraft der Dampfmaschine einsetzte. Dieser Fehler hat sein Schicksal entschieden. Und das ist auch unsere Situation. Unser Schicksal entscheidet sich daran, dass wir von Jesus halten. Hier ist Gottes Angebot sein letztes Wort. Und da stellen wir uns hin mit unserem Stolz und unserer Beschränktheit und haben die Frechheit, Gottes Weisheit mit dem Stempel Unsinn zu versehen. Wir halten unsere Dummheit für der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit und Lösung für Dummheit. Da sind aber auch Menschen, die sagen, das mag ja alles stimmen, aber für mich gibt es keine Rettung mehr. Meine Schuld ist zu groß. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Keine ist ausgeklammert. Sie brauchen bloß die Hand auszustrecken, wie der sinkende Jünger Petrus, und zu sagen: Herr, ich versinke. Das ist genug. Gott wird sie herausziehen. Fürchten Sie sich nicht, es mit Jesus zu versuchen, auch wenn Sie das mit dem Kreuz noch nicht richtig verstehen, auch wenn Sie es verrückt finden. Jawohl, das Kreuz ist die metallene Schlange. Das ist der Sohn Gottes. Dass der Sohn Gottes für uns stirbt, ist das Verrückteste, was jemals auf der Welt passiert ist. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit ist, dass Gott verrückt ist vor Liebe nach einer verlorenen Welt. Denn, so sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.